Ja, Jesus und seine Schüler haben einiges erlebt. Oder genauer gesagt, die Schüler von Jesus haben einiges erlebt. Die haben zum Beispiel erlebt Zeichen und Wunder und außergewöhnliche Predigten. Und dann irgendwann, dass Jesus ihnen sagt, bald wird das Reich Gottes kommen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die hier gerade sind, die werden das Reich Gottes anbrechen. Also hat Jesus gesagt. Ich meine jetzt nicht euch. Und dann gab es zum Beispiel drei Jünger, zu denen Jesus gesagt hat, pass auf, kommt ihr mal mit, ich gehe mal auf den Berg, so Schwarzwaldhöhe oder so. Dann ist er mit denen auf einen Berg gegangen und dort haben sie was Außergewöhnliches erlebt, so mit Elia und Mose und mystisch und so und waren total von den Socken. Sind dann runtergekommen, den Berg wieder runtergegangen, wieder in das alltägliche Leben gekommen, wo Kranke darauf warten, dass sie von Jesus geheilt werden oder von seinen Jüngern, die Außergewöhnliches ja schon mittlerweile erlebt haben und wissen, wie das geht. Und die versuchen dann auch gleich, da so jemanden zu heilen, aber das haut nicht hin. Und dann stehen sie da ganz belämmert, weil das alles nicht so klappt. Und dann sagt Jesus ja, hier, was ist denn los? Und die, ja, boah, wir haben versucht, den zu heilen und ging nicht und so. Und Jesus so, boah, hier Flaschen, also, ich fehlt ja voll der Glaube. Zack, hier sei geheilt und fertig. Dann ziehen sie weiter Richtung Kapernaum und irgendwie beschäftigt sie jetzt diese ganze Frage, wer ist eigentlich ein richtig guter Jünger und wer ist eigentlich der Beste? Also erstmal, alle haben versagt bei dieser Heilung. Auf der anderen Seite, drei waren auf dem Berg, während die anderen unten waren und da schon mal mit dieser Heilung rumgemacht haben oder so. Und diese drei oben auf dem Berg, die hatten schon was zu erzählen. Und irgendwie war so die Diskussion, wer ist wohl der Wichtigste im ganzen Land? Der Schönste, der Wichtigste, halt kennt man ja diese Frage. Sie trauten sich aber nicht, Jesus diese Frage zu stellen, weil sie schon instinktiv irgendwie das Gefühl hatten, dass Jesus die Sache von einer ganz anderen Seite aufziehen würde und dass das am Ende ungünstig für sie laufen würde. Also sagen sie lieber nichts. Aber Jesus merkt es, fragt sie und macht dann klar, dass ihre Maßstäbe da doch voll daneben sind. Und nachdem das alles geschehen ist, gehen einige seiner Schüler, wie viele wird nicht erwähnt, einfach in die Stadt und gucken sich so ein bisschen um, nach Kapernaum wahrscheinlich, und stellen fest, Straßen sind leer, gucken da so ein bisschen hin und her und sehen dann so einen Menschenauflauf, eine größere Menge von Menschen. Und sie gehen hin und, ihr werdet es nicht glauben, da treffen sie auf Leute, die predigen. Beinahe so, wie Jesus es machen würde, nur halt nicht so toll. Und die predigen da und sie predigen und dann hören die Jünger hin und stellen fest, sie predigen im Namen Jesu. Wobei sich die Frage stellt, wie können die im Namen Jesu predigen, weil sie sind doch gar nicht Schüler von Jesus. Weil das sind doch die 12 Jünger. Weil die kennt keiner. Und dann kommt's noch viel skurriler. Da schleppen die Leute so einen Kranken an, genauer gesagt sogar einen von so Dämonen besessen. Und dann einer von diesen hergelaufenen Typen, die eigentlich gar nicht zu Jesu Schülern dazugehört, sagt dann im Namen Jesu, boah, raus hier. Und zack, ist er geheilt. Da sind die Schüler dann vollkommen fertig, weil das geht ja nun gar nicht. Weil das sind doch keine Anhänger von Jesus. Was macht man mit Leuten eigentlich, die nicht zu der eigenen Organisation gehören und die nicht richtig zu Jesus gehören? Weil zu Jesus gehören doch nur die, die bei mir dabei sind. Also bei Jesus dabei sind. Das beschäftigt sie sehr, weil das ist ja schon so eine ähnliche Fragestellung wie, wer ist größer und wichtiger? Und so kommt es also, dass sie zu Jesus gehen und erzählen. Und das steht in Markus 9. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzt hat, Dämonen auszutreiben. Wir wollten ihn davon abhalten, denn er gehört nicht zu uns. Aber Jesus antwortete, hindert ihn nicht daran. Denn niemand benutzt meinen Namen dazu, Wunder zu tun und redet kurz darauf schlecht über mich. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Auf diese Art und Weise will Jesus also diese Sache behandelt wissen. Jesus sagt, wer nicht eindeutig, explizit gegen Jesus und seine Jünger arbeitet, der steht automatisch auf der Seite Jesu. Wenn man sich das mal so überlegt, ist das ein sehr, sehr weiter und dehnbarer Begriff für Verbündete. Für Menschen, die irgendwie am Werk Gottes beteiligt sind. Die nicht ausdrücklich gegen das Werk Gottes, gegen Jesus arbeiten, sind auf der Seite des Werkes Gottes. Das klingt so ein bisschen so Larifari, als wenn die Grenzen zu weit sind. Aber gibt es da nicht auch noch so einen anderen Bibelspruch, der genau andersrum formuliert ist? Ich habe gesucht und dank Bibelkonkordanz im Computerprogramm habe ich sofort auch den Satz gefunden, der anders formuliert ist. In Matthäus 12, 30 heißt es, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der treibt auseinander. Während Jesus also vorher sagt, es kommt gar nicht darauf an, ob die bei uns sind oder nicht, wer nicht explizit gegen uns ist, der ist für uns. Und an dieser Stelle sagt Jesus jetzt, nein, wer nicht für mich ist, also wer nicht explizit für mich ist, der ist automatisch gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der treibt auseinander, das heißt, der macht im Grunde genommen das kaputt, was ich aufbaue. Und die Frage ist, wie passen diese beiden Aussagen zusammen? Dieser eine weite Begriff, ne, solange du nicht explizit gegen Jesus bist, ist es okay. Und dann auf einmal, wenn du nicht ganz genau nur für Jesus bist, dann bist du schon nicht dabei. Meiner Meinung nach ist der entscheidende Punkt, warum diese beiden Sätze anders formuliert sind, das Personalpronomen. Personalpronomen bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh, meine Grammatik ist schlecht. Und zwar, der obere Satz ist in Ich-Form formuliert. Da sagt Jesus, wer nicht für mich ist. Also ich, Jesus. Während der untere Satz heißt, wer nicht gegen uns ist, also uns, also Jesus und die Jünger und im Grunde genommen hauptsächlich ja die Jünger, weil die hatten ja das Problem mit dieser anderen Gruppe. Und ich glaube, dass das der entscheidende Unterschied in diesen beiden Aussagen ist, ich und uns. Und deswegen haben meine Punkte auch solche Formulierungen. Das heißt, mein erster Punkt heißt ich, das heißt Jesus. Also nicht ich, sondern ich, Jesus. Das Zentrum unseres Glaubens ist Jesus. Und daran gibt es keine Diskussion. Und dieser erste Satz aus Matthäus macht deutlich, wer nicht Jesus im Zentrum hat, wer nicht die Lehre Jesu als die entscheidende Lehre hält, wer nicht das, was Jesus möchte, das getan wird, als das ansieht, was getan werden muss, der steht nicht auf der Seite von Jesus. Und da gibt es keine Kompromisse. Das sagt Jesus hier ganz deutlich. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Der macht wieder kaputt. Der macht das kaputt, was ich aufgebaut habe. Hier an dieser Stelle macht Jesus also deutlich, zu mir gibt es keine Alternative. Es gibt alleine Jesus und entweder du bist für Jesus und tust das, was Jesus will, oder aber du bist nicht auf seiner Seite. Da gibt's nichts dazwischen, da gibt's auch nicht ein bisschen. Das ist eine ganz eindeutige Aussage, die absolut gesetzt ist, ich bin's. Und das ist eine Aussage, die Jesus dort trifft, die nicht eine typische Rabbi-Aussage ist. Ein normaler Rabbi, ein normaler jüdischer Lehrer würde sagen, ich sehe das so und so. Aber diese Theologen oder jene Theologen sehen das so oder so. Aber hier an dieser Stelle setzt Jesus sich als das Absolute hin, als das absolut Entscheidende. Und deswegen verlässt Jesus hier an dieser Stelle auch den üblichen Boden eines Rabbiners, indem er sagt, so muss es sein und ich bin das Entscheidende. Und entweder bist du für mich oder aber du bist gegen mich. Eine Frage, die sich heutzutage immer mehr Leute stellen, ist dieser Alleinigkeitsanspruch Jesu nicht das Ende der Möglichkeit des Friedens in dieser Welt? Ist nicht dieser Alleinigkeitsanspruch, den Jesus da aufstellt und den das Christentum durch die Jahrhunderte durchträgt, eine Kriegserklärung an alle, die eine andere Meinung haben? Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, eine Entschiedenheit ist für jegliches Erreichen eines Ziels und für jede Organisation wesentlich. Warum macht Cola keine Werbung für Pepsi? Weil sie dann nicht überleben könnten. Sie müssen sich auf Cola konzentrieren und müssen gucken, dass das vorangeht. Und diese Entschiedenheit haben sie und sie haben es tatsächlich geschafft, dass dieses süße Zeug überall in der Welt getrunken wird und alle es auch noch cool finden. Und sie haben uns sogar den Weihnachtsmann geschenkt. Ne, der Weihnachtsmann ist keine christliche Tradition, sondern ist von Coca-Cola als Werbegag erfunden worden. Bitter, ne? Also die haben ihren Job gut gemacht. Weil wo überall taucht der Weihnachtsmann heutzutage auf? Eine Organisation muss sich selbst treu bleiben. Wenn Mercedes anfängt, VW zu verkaufen und VW anfängt, Toaster zu verkaufen, was sie vielleicht bald müssen, dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Eine Organisation muss sich treu bleiben. Und wenn Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, damit macht Jesus deutlich, es gibt ein Zentrum, es gibt ein Kerngeschäft und das darf nicht aufgegeben werden. Jesus fordert im Grunde genommen eine Geschlossenheit seiner Anhänger hinter sich. So wie dauernd Parteien Geschlossenheit fordern. Ne? Geschlossenheit hinter der Bundeskanzlerin, Geschlossenheit hinter dem verabschiedeten Parteiprogramm für die Wahlen, Geschlossenheit für was weiß ich. Von daher fordert Jesus eigentlich nichts, was nicht auch andere Organisationen, Strukturen fordern würden. Allerdings, das muss man natürlich sehen, sehen sich Parteien sicherlich als die richtige Partei an, aber trotzdem würden sie sagen, es ist ganz normal, dass es auch andere Parteien gibt, während der Monotheismus sagt, ja, es gibt nicht andere Parteien, es gibt nur fiktive andere Parteien, in Wirklichkeit gibt es nur einen Gott. Von daher muss man noch ein bisschen näher gucken und da ist meiner Meinung nach ganz entscheidend, was Jesus gesagt hat und wie Jesus gelebt und gehandelt hat und wie Jesus geendet ist. Das Erste, was Jesus ganz deutlich macht, ist, wir sind nicht die Richter, sondern Gott ist Richter. Und dieses Gericht Gottes geschieht nicht in dieser Welt, sondern in der jenseitigen Welt. Das heißt, wir können nicht an irgendwelche Ungläubige Hand anlegen, weil wir meinen, die Zeit für die wäre reif, mal ihrem Schöpfer gegenüberzutreten. Ist nicht unsere Aufgabe. Wenn der Schöpfer das will, okay, aber wir tun so etwas nicht. Als Jesus hingerichtet wird, sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist seine Einstellung zu den Schergen, die ihn foltern und töten. Als er verhaftet wird und die Möglichkeit wäre, zu kämpfen gegen die paar Soldaten, die da heimlich in der Nacht gekommen sind, und seine Jünger waren darauf vorbereitet, denn einige hatten Schwerter dabei. Und so ein Schwert hast du nicht einfach dabei, weil in der Antike war ein Schwert ein teurer Gegenstand. Das musst du erstmal haben. Wobei es wahrscheinlich wie heute, haben auch die meisten kein Schwert zu Hause oder so. Aber da frage ich jetzt nicht nach. Und Jesus sagt, steck dein Schwert in die Scheide zu Petrus. Und es wird beschrieben, wie er den Mann, dem Petrus ein Ohr abgeschlagen hat, das Ohr wieder anheilt. Jesus verteidigt seine Jünger. Wie verteidigt er sie? Indem er sagt, nehmt mich und lasst die gehen. Das ist die Verteidigungsstrategie Jesu. Nicht Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen. Nicht die Heerscharen anrufen, dass sie ihn verteidigen und daraus kloppen. Jesus sagt, wer dich auf die Wange schlägt, dem halte die andere hin. Also was immer wir sehen, ist meiner Meinung nach ganz eindeutig, dass Jesus ein Mensch ist, der gegen Gewalt ist und keine Gewalt gelebt hat. Ich weiß, dass es immer wieder Kritiken gibt an dem einen oder anderen Satz, der meiner Meinung nach aus dem Zusammenhang gerissen wird. Aber wenn du die Summe dessen siehst, was Jesus gepredigt hat, ist das nicht haltbar. Plus, wie hat Jesus gelebt? Jesus hat keinen Krieg angefangen. Jesus hat keinen Aufstand angefangen. Das wäre möglich gewesen. Die Situation war im Volk damals da. 40 Jahre später ist die Sache ja auch hochgekocht und gab es einen Aufstand, sondern er ist als Opfer von ungerechter Justiz hingerichtet worden und hat sich sogar bewusst dazu entschieden, er hätte auch abhauen können. Von Jesus geht Entschiedenheit aus, aber keine Hass- oder Kriegsgefahr. Und deswegen, denke ich, können wir uns dahinter stellen, hinter dieser Entschiedenheit Jesu, der sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens und da beißt keine Maus den Faden ab. Und es ist keine Kriegserklärung an irgendwelche Leute, sondern es ist einfach nur eine Feststellung dessen, was unsere Mitte ist. Und wenn wir diese Mitte aufgeben, verlieren wir den Sinn dessen, wer wir sind und warum wir sind. Okay, mein zweiter Gedanke. Wir, uns, Jesus. Jesus sagt also in Plural, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das ist Jesus, aber das sind auch die vielen Jünger und Schüler. Und aus der Situation heraus, seine Schüler, die immer mit ihm zusammen rumgelaufen sind, haben andere Anhänger von Jesus entdeckt, mit denen sie nicht organisatorisch verbunden sind, die nicht ähnliche Hierarchiestrukturen haben, wo sie nicht vorher darüber geredet haben, was für ein Abendmahlsverständnis haben die, wie treiben sie Dämonen aus, legen sie den Kranken die Hände auf, die linke Hand oder die rechte Hand, wie halten sie es mit irgendwas, sondern einfach irgendwelche Leute, die auch im Namen Jesu predigen. Dort sagt Jesus, wenn diese Gruppen und Gruppierungen nicht bewusst gegen uns arbeiten, dann sind sie auf unserer Seite. Und damit öffnet Jesus sozusagen eine große Tür und macht deutlich, begutachtet euch nicht misstrauisch gegenseitig als Christen, wie ihr das machen und wie die anderen das alle machen, sondern seht es einfach, die Menschen, die für Jesus etwas tun, nehmt die an als eure Brüder und Schwestern. Und es ist definitiv so, in unserer Geschichte als Christen, dass es nicht nur Religionskriege gab, sondern dass es auch Konfessionskriege gab. Und was Evangelische und Katholische in den Konfessionskriegen sich gegenseitig angetan haben, steht in keiner Weise dem nach, was die IS heutzutage macht. Also wir haben da alle schmutzige Finger. Aber wenn wir genau gucken, was Jesus sagt, wird deutlich, Jesus sagt, macht euch locker. Beobachtet die anderen nicht misstrauisch darauf hin, was sie alles richtig machen oder nicht richtig machen oder wie sie eingebunden sind in die Strukturen, von denen ihr meint, dass sie notwendig wären, sondern wenn sie nicht gegen euch sind, dann sind sie auf eurer Seite. Jesus möchte also, dass wir als Christen ein weites Herz für andere Christen haben. Dass wir aufhören, in Parzellen, in Gruppierungen, in Dingen zu denken, wo uns etwas gehört, was die anderen nicht haben. Jesus möchte, dass wir unsere Schubladen öffnen, dass die anderen Christen da rauskommen und mal durchatmen können. Und dass wir uns nicht misstrauisch beäugen. Aber das ist ein Unterschied. Jesus ist das Zentrum. Er ist nicht verhandelbar, weil er das Zentrum ist. Wir sind ja nur seine Nachfolger. Wir sind ja nur seine Anhänger, die versuchen, irgendwie halbblind durchs Leben zu tappen, irgendwie so ein bisschen von dem hinzukriegen, was Jesus vorgelebt hat. Und wir tappen doch alle halbblind durchs Dunkel. Egal, ob wir evangelisch, katholisch, baptistisch, charismatisch oder wie auch immer sind. Und deswegen gilt da sozusagen, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Mein dritter und letzter Gedanke. Ich, aber jetzt, das heißt wirklich ich. Wo stehe ich in diesem Ganzen? Wir alle sind heute im Gottesdienst aufgetaucht. Das heißt also, irgendwie sind wir schon mal bei diesem Uns dabei, was in Markus 9 irgendwie da aufgezählt wird. Irgendwie hängen wir da so mit drin. Wir sind in dem Uns drin. Und wenn wir uns jetzt nicht als Satanist outen und sagen, oh, Satan lebt oder so, gehören wir dazu und können wir davon ausgehen, ah ja, die Leute, die hier alle so sind, sind nicht offiziell gegen Jesus, also werden sie wohl irgendwie dafür sein. Das ist schon mal super. Und wenn wir uns gegenseitig so begegnen, ist das auch klasse. Aber trotzdem stellt sich die zweite Frage, nämlich die Frage des Ichs, das heißt Jesus. Ist Jesus das Zentrum meines Lebens? Kann ich sagen, dass ich mich ausrichte nach dem, was Jesus gesagt hat, was Jesus ist? Ich kann in diesem Uns sein und kann sozusagen nicht bewusst gegen Jesus sein, sondern so manches auch gut finden, aber das heißt noch lange nicht, dass ich wirklich für Jesus bin. Und diese Frage stellt uns Jesus auch. Nämlich die Frage, bist du wirklich für mich? Bist du nicht nur uns, sondern bist du wirklich bei mir dabei? Und das ist ein wichtiger Schritt, den wir vielleicht einmal in unserem Leben gehen müssen oder aber auch mal wieder. Irgendwann habe ich mich dazu entschieden, dass Jesus mein Zentrum in meinem Leben sein soll. Aber boah, im Laufe der letzten 30 Jahre ist viel passiert, ey. Herr, so manches Mal habe ich bestimmt den Überblick verloren und habe andere Dinge im Zentrum gehabt. Und muss mich immer wieder mal zurückbesinnen darauf, was ist das Zentrum meines Lebens? Was ist das Zentrum dessen, wofür ich lebe? Ihr kennt das alles, es passiert so viel im Leben und manchmal wird man von den Strudeln des Alltags mitgerissen und verliert das dann. Wo ist Jesus mein Zentrum? Ist das wirklich oder müsste ich sozusagen wieder neu mich ausrichten darauf, Jesus, du bist mein Zentrum? Auf welcher Seite stehe ich? Ich glaube, das ist ein Gedanke, den man hin und wieder mal überprüfen muss für sich selber. Warum ist das so wichtig? Wir leben in einer Zeit, in der viele Dinge passieren und unsere Welt verändert sich momentan relativ schnell. Und solange sich nichts verändert und alle genügend zu essen haben und mehr als sie brauchen haben, ist es total einfach, lieb und nett miteinander zu sein. Aber in dem Moment, wo es zu wenig von etwas gibt, verändern Menschen sich sehr schnell. Zum Beispiel, wenn es bei Aldi Thermomix gibt. Wenn es da nur 10 Stück gibt, muss die Polizei kommen, weil die sich prügeln. Hättest du den Leuten auch nicht vorher angesehen. Was war der einzige Grund, dass sie sich prügeln? Es gab zu wenig davon. Das ist jetzt witzig, aber ich glaube, wir als Menschheit, als Großgesamtmenschheit reagieren ähnlich. Und wir sehen, es gibt weniger Ressourcen, es wird bald weniger Land geben, weil das Meer steigt. Wir sehen gewisse unruhigen Zeiten entgegen. Und wir als Christen haben in dieser Zeit etwas zu sagen. Wir können der Menschheit, wir können den Menschen um uns herum Hoffnung geben. Weil das Christentum meiner Meinung nach, die Botschaft Jesu meiner Meinung nach, entscheidende Dinge enthält, die für das Überleben von uns Menschen auf diesem eng gewordenen Planeten ermöglichen. Nämlich in Liebe und Frieden miteinander umzugehen und einander zu vergeben und immer wieder neu anzufangen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die wir unbedingt brauchen. Und deswegen, wenn wir uns dafür entscheiden, auf Jesu Seite zu stehen und bei ihm zu sein, dann werden wir zu einer Hoffnung für die Menschen um uns herum. Weil wir Dinge in diese Welt hineinbringen, die die Welt eigentlich von sich aus alleine nicht produziert. Und ganz zufälligerweise haben wir auch ein Lied, was so heißt, Generation der Hoffnung. Und das singen wir jetzt.